Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist die Digitalisierung in Arztpraxen, und zwar die praktische Seite davon. Anlass ist die Gesundheits-IT-Messe DEMEA, die in der vergangenen Woche in Berlin zu Ende gegangen ist. Heute geht es um eine Messebilanz, aber nicht aus der Sicht des Veranstalters, sondern wir versuchen, die Praxisbrille aufzusetzen. Was bringt die Digitalisierung für Praxen mit sich und was war zuletzt besonders interessant? Dazu begrüße ich am Telefon Frau Melanie Wendling, Geschäftsführerin des Bundesverbands Gesundheits-IT BVITG. Hallo nach Berlin, Frau Wendling.
Hallo. Ich sage aber vorweg, ich bin keine Ärztin und auch nicht in einer niedergelassenen Praxis tätig. Ich versuche, mir diese Brille aufzusetzen. Ob es gelingt, werden wir sehen.
Das werden wir sehen. Ich bin ja auch nicht selber in der Praxis tätig. Also wir versuchen mal eine doppelte Simulation.
Doppelblindstudie sozusagen.
Genau. Frau Wendling, in unserem Leitartikel zum Thema Digitalisierung nach Abschluss der DEMEA, der ist, glaube ich, am Samstag oder Sonntag erschienen, da haben wir getitelt Digitale Anwendungen mit Spaßfaktor für Ärzte und Patienten, Fragezeichen und dann in Sichtweite, Ausrufezeichen. Welche Anwendung hat denn mit Blick auf die Messe den größten Spaßfaktor für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte?
Naja, auch das ist wirklich eine schwierige Sache, weil Spaß ist ja auch eine Definitionssache. Es gibt Menschen, die spielen sehr gerne und haben daran sehr viel Spaß. Es gibt Menschen, die können sich in wissenschaftliche Sachliteratur verkriechen und für die ist das das höchste Glück. Also insofern kann man das nicht, glaube ich, verallgemeinern. Und das ist auch, da sind wir schon bei einem wichtigen Punkt, ehrlich gesagt, weil das ja so ein bisschen in Richtung Nutzenorientierung geht. Das ist immer super schwer zu sagen, wer eigentlich was wie braucht. Ob der rote Knopf jetzt links unten ist oder der grüne Knopf irgendwo in der Mitte. Das ist doch alles sehr individuell. Ich glaube, was Spaß machen konnte, wenn man auf der Messe war, ist zu sehen, wie weit die Digitalisierung in der, ja, Theorie kann ich nicht sagen, weil es sind ja schon praktische Lösungen, aber in der Umsetzung, sagen wir es so, in der Umsetzung so schon ist. Und wie klar es eigentlich ist, dass wir diese Nutzung noch nicht in der Fläche haben.
Also da ist tatsächlich Potenzial. Dann gehen wir vielleicht mal im Einzelnen die Themen durch. Die EPA, die elektronische Patientenakte, die stand natürlich auch mit dem Besuch von Karl Lauterbach und bei vielen anderen Veranstaltungen im Blickpunkt. Der Rollout ist ja jetzt zunächst vertagt, aber in den kommenden Wochen könnten die Feldversuche auf freiwilliger Basis ausgedehnt werden. So habe ich das zumindest verstanden. Ist die elektronische Patientenakte, die EPA, für alle jetzt tatsächlich praxistauglich? Was meinen Sie?
In den Modulen, in denen sie ausgeliefert wird, also mit der Medikationsliste, ist sie das. Das auf jeden Fall. Die Hersteller haben das auch alle umgesetzt. Jetzt ist die Frage, wann sie tatsächlich in der Fläche ankommt. Aber ich glaube, die EPA für alle kann schon einen wirklich großen Mehrwert für Ärzte liefern und damit auch Spaß machen, weil man eben nicht mehr in der Papierakte hin und her suchen muss. Oder wobei, Papierakte ist natürlich auch jetzt ein bisschen sehr übertrieben. Das werden die Ärzte noch haben.
Das glaube ich auch.
Aber man muss halt nicht in den Dokumenten suchen, sondern hat eine übersichtliche Medikationsliste. Noch nicht vollständig. Wir wissen es alle. Es fehlen die OTCs, es fehlen die Betäubungsmittel, die verschrieben wurden. Aber es ist ein Anfang. Und ich glaube, was Spaß machen kann, ist, sich mal damit zu befassen, was die EPA jetzt kann und was sie vielleicht in ein paar Jahren kann, weil das einfach eine schöne Aussicht ist, wie es den Arbeitsalltag in Praxen für Ärztinnen und Ärzte erleichtern kann.
Ist ja immer wieder von strukturierten Daten die Rede, auf die es ankommt. Und außer der Medikationsliste wird das ja jetzt noch etwas dauern. Also Medikationsplan, Labordaten, inzwischen spricht man, glaube ich, von Mitte 2026. Schadet das der Akzeptanz oder kann man jetzt auch schon was mitnehmen aus der Patientenakte, wenn man da reinguckt als Arzt?
Man kann jetzt auch schon was mitnehmen. Ich glaube, der Akzeptanz schadet es nur, wenn man die Erwartungshaltung falsch gesetzt hat. Und da muss man sagen, hat der scheidende Minister doch schon in vielen Vorträgen eine Vision einer EPA gezeichnet, die in Deutschland in 2025 nicht Realität ist und auch nicht sein wird. Mhm. Aber ja, strukturierte Daten, das ist das A und O, um Datenverlust möglichst zu vermeiden. Wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube, wir sollten uns wirklich klar machen, wir haben jetzt 20 Jahre lang versucht, eine EPA, vorher elektronische Gesundheitskarte, in die Fläche zu kriegen. Dann darf man jetzt ein paar Monate mehr oder länger auch nicht als großen Umweg sehen. Wir tun gut daran, gut zu testen, uns mit Technik und den Möglichkeiten vertraut zu machen. Und dann kann das auch was werden.
Okay, also ein optimistischer Blick. Das ist schon mal wichtig. Vielleicht als nächstes Thema, das mir dabei einfällt, das ist der TI-Messenger. Das ist ja durchaus auch mit der EPA ziemlich eng verquickt. Von der Messe mitgenommen habe ich, dass es für Praxen derzeit noch ziemlich teuer ist, sich selber mit einem TIM-Anschluss, wie es so schön heißt, zu versehen. Dass aber die Krankenkassen jetzt den TI-Messenger mit der EPA für ihre Mitglieder verknüpfen könnten. Das heißt, der Messenger kommt nun für Patientinnen und Patienten doch zuerst und erst dann kommen nach und nach die Praxen vielleicht dazu, wenn denn damit auch Mehrwerte verknüpft sind. Sind die Patienten denn überhaupt soweit? Also ehrlich gesagt, ich habe auf meine EPA noch nicht zugegriffen und habe auch noch keinen Account mehr irgendwie zugelegt. Sind Sie da schon drin?
Ich war tatsächlich schon Beta-Testerin einer großen Krankenkasse bei der alten EPA. Ich verfolge das schon sehr leidenschaftlich, aus mehreren Gründen. Auch in meiner Verwandtschaft gibt es Menschen, die Krankheiten haben, wo ich eigentlich froh wäre, wenn ich ein bisschen mehr Übersicht hätte. Ist ja kein Geheimnis, mein verstorbener Mann war Dialysepatient. Ich habe immer gesagt, meine Lebensversicherung oder seine eher, besser gesagt, ist, dass ich die Handynummer seiner behandelnden Ärzte habe, also quasi ein Privat-TI-Messenger. Mhm. Weil natürlich niemand hätte gewusst bei 5 Seiten Medikationsplan, wie man ihn behandeln muss, wenn etwas passiert. Mhm. Also die Patienten sind natürlich auch nur so weit, wie sie informiert werden. Und das ist schon was man hört, dass die Patienten schon wissen, dass sie sich aktiv für eine EPA entschieden haben, wenn sie nicht aktiv widersprochen haben. Aber was jetzt eine EPA genau beinhaltet, das ist natürlich noch nicht so wirklich klar und auch nicht die Zukunftsperspektive. Aber ich glaube, wir sollten auch nicht immer vom uninformierten Patienten ausgehen. Die Menschen in Deutschland wissen schon sehr genau, wie sie sich informieren können. Und wenn sie das wollen, tun sie das ja auch. Der Nutzen wird sich immer dann zeigen, wenn tatsächlich Sachen in der EPA drinstehen. Ich habe theoretisch eine, da ich aber nie zum Arzt gehe, steht bei mir gar nicht drin. Also insofern ist meine EPA relativ da. Mhm. Aber für Menschen, die darauf angewiesen sind, dass hinterlegt ist, welche Medikamente sie nehmen, welche Behandlungen gemacht wurden, wird das, glaube ich, einen großen Mehrwert bringen. Und das zeigt sich eben leider erst über die nächsten Jahre.
Was wird sich da im Verhältnis zwischen Ärztinnen und Patienten ändern, wenn die Patientinnen und Patienten erst drin sind? Das war ja früher mal, als es noch um Online-Dienste ging. Ich bin drin, Boris Becker. Wann sind die Patientinnen und Patienten drin? Und was ändert sich da? Was glauben Sie?
Ich persönlich glaube, dass das Arzt-Patienten-Verhältnis noch mehr bindet, weil man ein noch größeres Vertrauen zu seinem Behandler hat. Das haben die Menschen in Deutschland jetzt schon. Aber wenn man weiß, der kann auf alles zugreifen, der kann vielleicht mal kurzfristig vor- und zurückblättern, das dauert alles nicht so lange. Das kann eigentlich für beide Seiten nur positiv sein. Und wenn die Ärzte das auch als Mehrwert sehen und als solchen den Versicherten verkaufen ist vielleicht in dem Fall das falsche Wort, mir fällt aber jetzt kein Angriff ein. Vermitteln wäre das Richtige, dann ist das für die Gesundheitsversorgung der Menschen in Deutschland ein riesiger Mehrwert. Und das, wie gesagt, ich glaube, es stärkt das Vertrauen in die Kompetenz der Leistungserbringenden. Das finde ich übrigens ein blödes Wort, Leistungserbringenden. Aber es geht ja nicht nur um Ärztinnen und Ärzte, es geht ja auch um Pflegende, es geht um Laborärzte, um Apothekerinnen und Apotheker. Und das ist leider der Begriff Leistungserbringende, der politisch korrekte.
Der politisch korrekte, so ist es. Ja, die Kostenträger, das ist ja dann die andere Seite, das sind dann die Krankenkassen.
Auch ein blöder Begriff.
Die können jetzt also in Zukunft, wenn die Patienten mitmachen, über Tim mit denen direkt Kontakt aufnehmen. Wie sieht es denn bei KIM aus, dem Mailingdienst über die Telematikinfrastruktur? Wenn ich auf das TI-Dashboard der Gematik schaue, dann gehen ja die versendeten E-Arztbriefe schon fast in Richtung dreistellige Millionenzahl. Bei der DEMEA aber haben Pflegedienste darüber geklagt, dass Arztpraxen oft nur pro forma einen Anschluss haben, aber nicht in das KIM-Postfach schauen. Umgekehrt klagen Ärzte, dass aus den Kliniken keine Entlassbriefe über KIM kommen. Wann kommen wir da tatsächlich in ein ganz breites Doing?
Wenn wir uns klar machen, dass die Digitalisierung des Gesundheitswesens ein Change-Management-Prozess ist. Das ist halt so ein wirklich sehr technologischer Begriff. Aha. Aber da geht es vor allen Dingen darum, dass Prozesse umgestellt werden müssen. Wir müssen anders denken in der Versorgung als bisher. Und das ist im ersten Schritt wirklich viel, viel Arbeit für die Organisation in einer Arztpraxis, für die Organisation eines Krankenhauses, eines Pflegeheimes. Im Moment sieht es so aus, wir haben zwar digitale Möglichkeiten, agieren aber noch analog. Und das passt natürlich nicht zusammen. Ich glaube, da ist wahnsinnig viel Überzeugungsarbeit zu leisten, dass man sich auch umstellen muss. Digitalisierung ist kein Selbstzweck, bedeutet aber immer, damit es am Ende eine Erleichterung schafft, muss man sich vorher mit den Prozessen befassen. Und das ist einfach, das dauert einfach, das kostet Zeit, die muss man sich nehmen. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir leider noch nicht so richtig, dass wir sagen, okay, wir nehmen uns die Zeit, damit es hinterher gut wird.
Heißt das auch, dass eigentlich in den Praxisteams jetzt das große Brainstorming beginnen könnte? Sind wir so weit, dass man überlegen, dass jedes Praxisteam sich für sich überlegt, was könnten wir an unseren Abläufen ändern, um die neuen Möglichkeiten der digitalen Anwendung auch tatsächlich gewinnbringend zu nutzen, für alle gewinnbringend?
Ja, ich glaube, tatsächlich müsste das so sein. Wenn man gar nicht ganz korrekt ist, müsste man sich eigentlich in jeder Praxis hinsetzen und sich mal die Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung im Gesundheitswesen zu Gemüte führen, um dann zu sagen, was ist der Status quo? Und wo soll es hingehen? Denn das bedeutet ja immer, dass man in der Praxis Prozesse nachschärfen muss, Prozesse umstellen muss. Das war schon beim E-Rezept so. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an die Diskussion mit Stapelsignatur oder nicht erinnern. Also auch da geht es darum, wie werden Prozesse innerhalb einer Organisationseinheit organisiert. Und das ist leider, Menschen, die in Unternehmen arbeiten, kennen das. Alle 2 Jahre muss man sich mit neuen Prozessen befassen. Das ist so, weil die Technik so rasant voranschreitet und weil es ständig Neuerungen gibt. Also ich glaube, wir werden nicht mehr an den Punkt kommen, dass man einmal eine Praxis eingerichtet hat, die funktioniert und so bleibt es dann die nächsten 30 Jahre. In übrigens keinem gesellschaftlichen Lebensbereich ist das so. Ja. Wir haben uns alle an eine Karte gewöhnt und inzwischen, ich gehöre zu den Menschen, die nur noch mit der Uhr zahlen. Also ja, es gibt immer Menschen, die voranschreiten, es gibt Menschen, die den Weg nicht mitgehen, aber insgesamt ist es so, Digitalisierung ist da und IT ist da und die geht auch nicht mehr weg.
Okay, ich gehöre zu den Menschen, die gar keine Uhr tragen mögen, also kann ich auch nicht mit Uhr bezahlen, aber bis jetzt bin ich mein Geld noch immer losgeworden. Kommen wir mal zum nächsten Stichwort, das ist die Cloud. Darüber redet ja jeder fast. Es ist die Telematikinfrastruktur, die aus den Einbox-Konnektoren in den Praxen so langsam in die Cloud wandert. Wir haben PVS, also Praxisverwaltungssysteme in der Cloud. Ist eine rechenzentrumsbasierte Medizin-IT die Zukunft auch für Praxen?
Ich denke ja. Ich denke ja, weil es auch einfach räumliche Kapazitäten bindet. Aber auch das ist ein Prozess, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Es gibt Menschen, die sagen, ich hätte lieber meinen Server hier in meiner Praxis stehen, weil Cloud ist für mich zu abstrakt. Das muss man dann auch respektieren. Und es ist ja nicht so, alle deutschen Unternehmen schon cloudbasiert arbeiten. Das hat auch viele, viele rechtliche Fragen, die zum Teil auch noch nicht geklärt sind. Und ich kann schon verstehen, dass man da auch ein bisschen zurückhaltender ist. Das ist aber im Übrigen ein wichtiger Hinweis, den ich geben möchte. Ich glaube, wir müssen gerade die Politik animieren, dass sie sehr schnell sich auf neue Gegebenheiten einstellt. KI war das überragende Thema auf der DEMEA. Und natürlich fragt man sich, wann darf ich eine KI benutzen? Wann wird es ein Medizinprodukt? Wie sieht die EU das? Wie sieht Deutschland das? Ich glaube, da muss geregelt werden, aber sehr, sehr schnell. Und die Prozesse, die wir schon in Deutschland haben, bis bestimmte Regelungen verabschiedet sind, die passen einfach nicht mehr auf die heutige Welt. Wobei ich auch nicht möchte, dass ein Bundestag oder ein Gremium entscheidet, ohne sich ausreichend mit Sachen befasst zu haben. Also es ist eine wahnsinnig schwierige Gemengelage, die uns alle sehr, sehr fordert, aber eben auch die Politik in ihren Entscheidungszyklen.
Ja, ich meine, da ist einiges, also Politik Europa und Politik Berlin, da ist sicherlich einiges zu koordinieren. Das ist für Arztpraxen natürlich relativ weit weg, aber die rechtlichen Rahmenbedingungen, die müssen schon stimmen, wenn man da einen Paradigmenwechsel hat, oder?
Absolut, das ist sicher dankgerecht. Also für den niedergelassenen Arzt, niedergelassene Ärztin in Deutschland ist das im Moment noch weit weg. Aber es wird schnell auf uns zukommen, wenn nämlich dann Vorgaben aus Europa kommen und zudem eingepflegt werden müssen, wo Deutschland gar keinen Einfluss drauf hat. Also das gehört als in das Gesamtpaket, sich mal damit befassen, was ist eigentlich los in der Digitalisierung des Gesundheitssystems in Deutschland und in Europa. Im Übrigen waren die Sessions zu EHDS auf der DEMEA fast die am meisten besuchtesten. Also es ist ja wirklich, also vielleicht nicht im niedergelassenen Bereich, aber für die Industrie ist das ein Riesenthema.
Aha. Gut, jetzt kommen wir nochmal zu der Cloud. Da tut sich ja auch einiges im Markt, nicht? Da gibt es neue Anbieter, meistens dann, wenn sie denn kommen, mit Cloud-Systemen. Der Marktführer selbst hat ja ein solches System jetzt auch zur DEMEA erstmals vorgestellt. Wird das den Markt bestimmen in der nächsten Zeit schon, dass vielleicht dann auch die ganz kleinen Anbieter Schwierigkeiten haben, da mitzuhalten? Oder ist das doch ein Markt, der eher sich sehr langsam weiterentwickelt? Das wird ja immer wieder darüber geredet, dass die neuen Anforderungen von den kleinen Herstellern kaum geschafft werden oder kaum erfüllt werden können. Wo sehen Sie da den Markt hingehen?
Ja, das ist tatsächlich ein riesiges Problem. Da muss man fast sagen, da wird es zu einer Marktbereinigung kommen, weil einige Herstellende, da bin ich überzeugt von, auch in anderen Bereichen es nicht schaffen werden, den regulatorischen Vorgaben zu folgen. Also wenn ich bedenke, womit sich der BVITG in den letzten 2,5 Jahren mit wie vielen Spezifikationen, Vorgaben, rechtlichen Gutachten zu Cloud, zu CIPIM, zu irgendwas für seine Mitgliedsunternehmen schon alleine beschäftigt hat. Und wir haben ja wirklich, wirklich viele, viele Praxisverwaltungssysteme und Krankenhausinformationssysteme, dann merke ich auch, wie sehr die Unternehmen ächzen unter dieser Last der Vorgaben, die einfach werden müssen. Und Sie haben es schon gesagt, da sind viele, viele Große dabei, die können das wesentlich leichter stemmen. Für die Kleinen wird es an vielen Ecken, glaube ich, sehr knirschen.
Also da sollte man vielleicht schon die Augen ein bisschen offen halten, wie das weitergeht. Man muss nicht immer gleich ein System haben, wo 20.000 Ärztinnen oder Ärzte drin sind. Das gibt es ja eigentlich auch, ich glaube, im Moment gar nicht. Aber die ganz Kleinen, da könnte es schon schwierig werden, wenn jetzt dann
ja,
die...
Ja gut, andererseits haben Sie im Krankenhausbereich das Gegenbeispiel, da ist ein Großer vom Markt gegangen. Also man ist da wirklich in einer schwierigen Gemengelage.
Das stimmt, ja. Dazu, zu diesen Neuerungen, die da kommen, gehört ja auch die digitale Identität. Seit 2 Jahren, glaube ich, wird da doch sehr stark drüber gesprochen. Das soll alles vereinfachen, zum Beispiel digitale Signaturen ohne Arztausweis, der in einem Kartenleser gesteckt ist. Was wird sich da für Praxen verändern und wann?
Also den Zeitplan, ehrlich gesagt, der Gematik kenne ich nicht. Das wäre gut, wenn das mal so ein bisschen bekannt würde, wie denn da ein aktueller Zeitplan ist. Und genau wie es sich verändert, kann man auch erst sagen, wenn man weiß, wie die richtigen Gegenvorgaben am Ende laufen. Ich glaube, da ist noch viel Musik drin. Was alle erkannt haben, inklusive Bundesdatenschützerin und der Chefin des Bundesamts für BS?
Sicherheit in der Informationstechnik, wenn ich kurz aushelfen darf.
Genau, was alle erkannt haben, ist, dass die bisherigen Lösungen so hochkompliziert waren, dass sie eben nicht praxistauglich sind. Und das wirft uns zurück. Und was auch erkannt wurde, ist, Die Datenschutzgrundverordnung gilt europaweit, wird aber in Dänemark und in Frankreich und in Deutschland anders ausgelegt. Das kann einfach auch nicht sein. Wenn es einfache Lösungen gibt, die in Dänemark von der DSGVO gedeckt sind, dann muss es die eigentlich auch in Deutschland geben. Und ich glaube, diese Diskussionen werden politisch schon sehr stark geführt. Und da wird auch noch einiges passieren, was die Anwendbarkeit von datenschutzrechtlich gesicherten Anwendungen angehen wird. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das Glaskugelspiel, das ich eigentlich sehr ungern spiele. Ich merke nur, es ist Bewegung bei den Verantwortlichen, die feststellen, wenn wir ein digitalisiertes Gesundheitssystem haben wollen, dann muss es auch praktikabel genutzt werden können und nicht mit einer Karte und noch 5-stelliger PIN und dann noch einer PUC und einer Doppel-irgendwas und per Post zugeschickt. Also so funktioniert ja keine Digitalisierung.
Gut, also das wird noch ein bisschen dauern, aber es muss auf jeden Fall einfacher werden. Das ist zumindest doch auch mal eine ganz gute Botschaft. Dann kommen wir jetzt, Sie haben es eben angesprochen, zum Thema künstliche Intelligenz. Gerade in der Praxisverwaltung kann die KI ja doch viele Vorgänge automatisieren, zumindest teilweise. Stichwort Dokumentationsassistent, Telefonassistenten, Terminverwaltung, Aufklärung. Hier gibt es ja auch schon eine ganze Menge Anbieter, die bei der DEMEA aufgetreten sind. Sind die Anwendungen tatsächlich praxistauglich, dass man damit jetzt sofort anfangen kann? Oder sollte man vielleicht lieber noch ein bisschen warten?
Na, ich glaube schon, auch da gibt es einen großen Markt, aber es gibt sehr praxistaugliche Anwendungen. Aber man muss manchmal sagen, es gibt diesen alten Computerspruch, der Fehler lag zwischen den Ohren. Also man muss sich mit so Anwendungen befassen. Man muss gucken, wie funktionieren die, was können die leisten. Und wenn ich an ein Arzt-Patienten-Verhältnis denke, dann hat es auch immer was mit Aufklärung zu tun, dass man halt darüber redet und sagt, ich kann Ihnen hier eine digitale Anwendung anbieten. Es gibt einen Chatbot, da können Sie Fragen stellen oder da kann ich als Arzt Fragen stellen. Das wird ja alles kommen. Man darf nicht vergessen, was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt ChatGPT und ich glaube, fast jeder kennt das, der im Arbeitsleben steht und fast jeder hat es schon mal genutzt. Das ist eine amerikanische Anwendung, wo man nicht weiß, was passiert mit den Daten. Sie glauben aber gar nicht, was die Leute da alles eingeben und fragen. Dann habe ich doch lieber sicherte Anwendung meines Herstellenden für das Praxisverwaltungssystem, wo ich weiß, da muss sorgsam mit den Daten umgegangen werden. Also insofern sehe ich das auch immer nur als Vorteil, wenn man weiß, wo ist die Quelle, was wird mit meinen Daten gemacht, anstatt dass ich Dr. Google oder wie, also die jüngere Generation, die fragt gar nicht mehr Google, die fragt alles nur noch ChatGPT und das völlig hemmungslos.
So ist es. Der Wunsch, der dahinter steckt, ist natürlich klar, nicht? Also ich kann mich eigentlich, also das für Ärzte, die möchten sich, oder das ist eine Wunschvorstellung, sich wieder mehr auf den eigenen Patienten konzentrieren zu können und nicht gleichzeitig noch am Praxisrechner dokumentieren. Das ist ja immer Multitasking, dokumentieren und sprechen gleichzeitig. Ist das eigentlich heute schon realistisch?
Also tatsächlich gibt es auch schon Lösungen, die Gespräche komplett aufzeichnen, dann eine Summary draus machen und sogar rausziehen, was der Arzt verordnet hat. Also diese Lösungen gibt es schon.
Ja, eben.
Genau. Das Problem, das dahinter steht, ist ja ein rechtliches. Im Moment sind wir da so ein bisschen in der Grauzone. Deswegen hoffe ich ja sehr, dass da bald die Regulatorik nachzieht.
Also praktisch ist es schon möglich, aber man muss auf jeden Fall natürlich hinterher sich das nochmal angucken, bevor man das einfach in der Patientenakte dann ablegt als Dokumentation, ob das denn auch tatsächlich dem entspricht, was vorher gesprochen worden ist, nicht? Das ist ja klar.
KI entbindet einen nicht von der Sorgfaltspflicht. Und ich weiß nicht, ich habe letztens nochmal in eine KI reingeguckt, ich weiß gar nicht, welche der vielen es war. Da steht tatsächlich unten klein immer, dass die Angaben geprüft werden müssen und nicht immer verlässlich sind. Und so ist es ja auch. Also wichtig ist schon, dass da jemand mit Sachverstand drüber schaut. Ich glaube, dann ist es aber eine wahnsinnig gute Kombination. Und die KI kann viele Sachen vereinfachen, viele Sachen schneller machen. Aber die letztendliche Entscheidung muss immer der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin haben. Das kann KI nicht abnehmen.
Mhm. Was würden Sie denn Praxisteams empfehlen, die sich überlegen, so ein System einzuführen in ihrer Praxis? Wie finde ich einen Dokumentationsassistenten, der zu meiner Praxissoftware passt und der zuverlässig ist, dass ich nicht zu viel nacharbeiten muss, bevor die Dokumentation in die Karteikarte übertragen wird?
Ja, das ist schon ein bisschen Aufwand. Ich glaube, man muss sich mit den verschiedenen Marktmodellen mal vertraut machen. Da muss man auch mal gucken, was gefällt mir, wo kann ich am besten mit umgehen. Manchmal ist es dann ja auch wirklich eine Layout-Frage, wo man sagt, das finde ich optisch ansprechend. Ich glaube, jedes Praxisteam sollte wahrscheinlich jemanden bestimmen, der das einfach mal macht, der auch Spaß dran hat. Das ist im Übrigen wichtig. Wenn das jemand macht, der sowieso sagt, das ist alles nichts für mich, ich glaube, dann wird man auch den Spaßfaktor, den wir am Anfang unseres Gesprächs hatten, nicht in der Praxis tragen können. Wenn man aber jemand hat, der die Vorteile auch sehen möchte, dann kann das tatsächlich eine große Erleichterung für ein Team insgesamt werden. Es ist ja wie immer, wenn Sie jemanden haben, der Funken versprüht, weil dafür etwas brennt, dann kann sowas ein wirklich großes Feuer entfachen. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von, da muss die Feuerwehr kommen, sondern im Sinne von Leidenschaft. Digitalisierung hat auch sehr viel mit Leidenschaft zu tun.
Das ist doch ja Spaßfaktor, Leidenschaft. Heißt das dann auch, wenn ich denn schon so leidenschaftlich bin, muss ich dann mein PVS, also mein Praxisverwaltungssystem, wechseln, um so einen Dokumentationsassistenten oder Telefonassistenten einbinden zu können? Oder lassen sich solche Module auch als Fremdmodule in die Software reinholen?
Also ich mache jetzt hier keine Empfehlungen, aber es ist ja wie überall. Wissen Sie, wenn Sie sich ein Auto kaufen, dann geht man ja auch, also man ist vielleicht vorher festgelegt, dann geht man nur in ein Autohaus und guckt sich die verschiedenen Modelle an. Aber man guckt sich die verschiedenen Modelle an und man informiert sich. Also man guckt, was kann das Auto, was brauche ich denn? Und so sehe ich das ehrlich gesagt auch für jede Praxis. Man muss überlegen, was brauche ich, was will ich, wo habe ich Spaß dran? Und dann gibt es einen großen, bunten Markt der Möglichkeiten in Deutschland. Warum sich nicht auch damit mal befassen?
Prüfe hier, prüfe da, kaufe dann. Also ich nenne den Hersteller jetzt nicht, aber so ist das bei der Werbung. Solche Dinge bleiben dann immer hängen, aber es gibt ja keine Fernsehspots für Praxis-EDV oder für KI in der Arztpraxis. Dafür gibt es dann doch zu wenige Praxen. Dann
kann man sagen, es gibt schon viele, aber ich weiß natürlich, dass Ärzte das ungern machen, weil so ein Praxisverwaltungswechsel schon auch Aufwand ist. Aber das ist ja wie bei allem. Ich sage immer, wenn Sie versuchen, von Android auf Apple zu wechseln, das ist auch Aufwand. Aber wenn man es wirklich möchte, dann nimmt man das, glaube ich, auch für sich in Kauf.
Oh ja, das würde ich mir, glaube ich, sehr genau überlegen. Dann die nächste Frage, wie sieht es denn mit KI für medizinische Anwendungen aus? Es ist ja nicht nur so, dass KI bei der Praxisverwaltung helfen kann. Gibt es da von der DEMER wichtige Fortschritte zu vermelden, dass man jetzt sagen kann, also hier in dem Bereich, da gibt es echt tolle neue Anwendungen?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger. Wir sind ja, oder anders, was ist eigentlich KI? Da fängt es ja schon an. Wie definiert man KI? Wann ist was KI? Und je nachdem, wo man es benutzt, dann ist man im Medizinproduktegesetz. Also es gibt schon Sachen, aber zum Teil sind eben die Fragestellungen, wie ich es eben schon sagte, noch so groß, dass viele Herstellende schon ein bisschen davor zurückschrecken, darüber zu reden, was denn KI alles kann. Also das ist ein wahnsinnig schwieriges und weites Feld. Es gibt viele Sachen, gerade in medizinischen Anwendungen, wo KI natürlich viel schneller ist, als es ein Mensch sein könnte. Aber wie gesagt, sobald man KI benutzt, kann es auch sein, dass man im Medizinprodukte gerecht ist. Und dann muss man sich ja ganz speziell zertifizieren. Mhm. Und da auch nicht durch mit der Regulatorik. Da wissen wir, glaube ich, auch, nicht nur in Deutschland, da wissen wir auch in Europa noch gar nicht, wo wir hin wollen und wo wir hin müssen im Übrigen. Auch da, KI wird nicht wieder weggehen.
Nein, das wird nicht wieder weggehen. Jetzt kommen wir nochmal zu einem anderen letzten Thema, bevor ich Sie dann nochmal fragen werde, was ich vergessen habe. Aber ein Thema, was sich ja jetzt auch mit der neuen Bundesregierung an angedeutet, das ist das Thema Patientensteuerung. Und da kommt ja dann die Telemedizin, die Videosprechstunde auch mit ins Spiel, dass Patienten gar nicht unbedingt mehr in die Praxis kommen müssen und bevor sie vielleicht den Arztbesuch machen, schon mal über 116, 117, über die Bereitschaftsdienstnummer zum Beispiel einen ersten Kontakt zum Gesundheitssystem oder zu den Ärzten oder zu Praxisteams bekommen, wenn sie keinen eigenen Hausarzt haben. Ist da die Technik so weit, dass das alles eigentlich überhaupt kein Problem ist, dass man aus der Bereitschaftsdienstnummer 116, 117 dann vielleicht den Rettungsdienst zuschalten kann oder ins Spiel bringen kann, ohne Medienbruch, dass man Ärzte, die dann da vielleicht in Bereitschaft sind, Ärzten das Thema weitergeben kann. Ist das alles schon so weit oder ist da auch noch Entwicklungsarbeit für die Industrie?
Nein, die technischen Möglichkeiten gibt es schon. Wir können heute auch der ISF Menschen behandeln per Telemedizin. Aber es ist wie immer, die Technik hängt auch von den Rahmen ab. Mhm. Wenn Sie in einem ländlichen Raum sind, wo Sie kaum Digitalfunkempfang haben, dann wird es natürlich schwierig. Und auch in einer Großstadt kann es schon mal sein, dass Sie in einem Funkloch sitzen. Das sind Sachen, da werden wir immer mitrechnen müssen. Genau eine hundertprozentige Sicherheit gibt es bei der Digitalisierung auch nicht. Die kann auch keiner garantieren. Aber grundsätzlich funktioniert sowas. Mhm.
Also da ist dann nur noch Detailarbeit, wenn man so will. Also wenn die Organisationsstrukturen stehen, dann muss man halt das System daran anpassen. Ist es so?
Ja, und wenn die Infrastruktur steht, ich meine, seit wie vielen Jahrzehnten würde ich sagen, reden wir darüber, dass Deutschland ein schlechtes Mobilfunknetz hat.
Das stimmt, ja. Da hat es ja jetzt immerhin eine Entscheidung gegeben, dass die Frequenzen nicht meistbietend mehr versteigert wurden, sondern dass jetzt der Schwerpunkt auf den Ausbau der Netze gelegt werden soll. Das erinnere ich. Das war in den letzten Wochen, meine ich, kam das durch. Haben Sie da Hoffnung, dass das besser wird?
Die Hoffnung stirbt zuletzt, ehrlich gesagt, es muss besser werden. Wir alle waren auch schon in anderen, nicht nur im europäischen Ausland, außereuropäisch und kommen staunend wieder, dass man da in der U-Bahn WLAN hat, auch im Übrigen kostenlos. Und wie gut Länder, jede neue Regierung, jeder neue Bundestagsabgeordnete fährt in die baltischen Staaten, um sich anzugucken, wie da Digitalisierung funktioniert, weil die ja fast alles, eigentlich machen die alles über ein Mobilfunknetz, weil die ja das Festnetz übersprungen haben. Wenn man das will, geht das. Und da bin ich an einem Punkt, der sowieso ganz wichtig ist. Digitalisierung muss man wollen. Alle Stakeholder im Gesundheitswesen müssen sich auf gemeinsame Regeln vereinbaren. Und dann muss es aber auch durchgezogen werden. Und es darf auch dieses frühere, Gott sei Dank, nicht mehr vorherrschende Fingerpointing nicht geben. Jeder macht Fehler. Aber Fehler sind wichtig, um zu lernen. Das ist ja was, was Deutschland grundsätzlich auch schlecht kann, mit Fehlern umgehen oder eine Fehlerkultur zu haben. Also sobald wir anfangen zu sagen, es geht nicht, weil wir haben hier ein schlechtes Netz, eher umgekehrt reden. Wir haben festgestellt, dass das Netz nicht gut ist. Das muss dringend behoben werden. So, finde ich, kann man eigentlich nur an Digitalisierung rangehen.
Das war jetzt wirklich schon fast das Schlusswort. Frau Wendling, vielen Dank für diesen Überblick über Neuerungen in der IT, die in Berlin bei der DEMEA vorgestellt wurden oder die in Sichtweite kamen und die für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte relevant sein könnten. Wir haben uns vorher vorgenommen, die Ärztebrille oder die Ärztinnenbrille aufzusetzen. Da werden wir wahrscheinlich beide noch ein bisschen üben müssen, fürchte ich. Nur wo der Approbationsstempel draufsteht, ist auch Arzt oder Ärztin drin, nehme ich an. Aber ich denke, am Ende gab es doch das eine oder andere Praxisrelevante, was die Hörerinnen und Hörer mitnehmen können. Wir bleiben dran und alles Gute für Sie.
Dankeschön. Auf Wiederhören.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.